Mein Bruder hat sich die letzte Folge Shawarma und Spiele angehört und er meinte bei der Stelle, wo ich erzähle, dass er mir ins Gesicht gefurzt hat, um an die Fernbedienung ranzukommen, dass ich an der Stelle übertreiben würde. Dass ich übertreiben würde. Dass er wirklich sagt, ey, du übertreibst, du übertreibst. Dass ich übertreibe. Bruder, ich sag dir mal was. Der Tag wird kommen, da wirst du aus dem Schlaf gerissen durch das Klacken des Haustürschlosses. Du wirst dich wundern, wieso dein Hund nicht anspringt, doch dein Hund wird zu beschäftigt sein mit einer Handvoll Leckerlis. Und deine Schlafzimmertür wird knarrend aufgehen und du wirst in die Dunkelheit fragen, Ivy, Babe, bist du's? Doch es wird nicht deine Freundin sein, die sich nach einem harten Arbeitstag zu dir legt. Und die Stille und das Schweigen werden dich verunsichern. Doch wenn du zum Lichtschalter kreist, wird es zu spät sein. Das gleisende Licht deiner Nachttischlampe wird dir nur offenbaren, was unvermeidbar ist. Es wird dir nur zeigen, was nicht mehr aufzuhalten ist. Du wirst mein Gesäß erblicken, wie es auf dein Gesicht herniederfährt. Mit dem rechtschaffenden Zorn von 1000 Sonnen. Die modrige Flatulenz wird sich über deine Nüstern einen Weg in deinen Organismus bohren. Du wirst den Pestgestank des Todes selbst in deinem Riechkolben vernehmen. Und wenn du es riechst und schmeckst, wirst du wissen, was es heißt, für seine Schandtaten zu büßen. Wenn du verzweifelt versuchst, frische Luft zu inhalieren, wirst du begreifen, dass bei Shawarma und Spiele rein gar nichts übertrieben ist.
Shawarma und Spiele.
Hallo meine Günschenmuddis und herzlich willkommen zur 64. Folge von Shawarma und Spiele. Ich bin dick und fett eingepackt in meinem Praktikum, was ich sehr genieße und was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und parallel dazu plane ich meinen Auszug aus meiner WG. Es sind jetzt noch knapp 2 Wochen, dann ziehe ich um. Das heißt, ich muss super viel organisieren, planen und mir angucken und dann kann es eigentlich schon losgehen und ich rieche es schon und vielleicht könnt ihr es auch riechen. Sweet Baby Jesus, es riecht nach Freiheit, es riecht nach, ich koche, wann es mir gefällt und ich gehe in die Küche und da ist niemand, der wartet oder auch kochen möchte oder mich fragt, wie mein Tag ist und ich stehe früh auf und ich trinke meinen Kaffee in absoluter Stille und Zufriedenheit. Ich werde waschen, meine Wäsche, wann es mir passt und ich werde meine Videospiele so laut spielen, wie es meine Nachbarn zulassen und ich werde diese grenzenlose Freiheit genießen, denn sie wird mir nur 120 Euro mehr im Monat kosten. Und was ist das für ein Preis für grenzenlose Freiheit? Ich denke, das ist ein Preis, den ich zahlen muss und werde, einfach nur, um mein Glück, mein persönliches Glück, ein bisschen voranzutreiben. Es wird ganz wundervoll, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt es auch riechen, ihr könnt es auch fühlen. Endlich raus aus WGs. Ich habe es so satt. Ich will noch nach raus. Ich will ein selbstbestimmtes Leben leben. Ich möchte nicht, dass jemand an meiner Tür klopft und mir meine Briefe reingibt. Ich möchte nicht, dass irgendjemand mit mir darüber redet, wie die Konsistenz von Brotkrümel in irgendeiner Ecke sind. Ich möchte einfach nur meinen Frieden. Aber es heißt auch sehr, sehr viel zu organisieren, sehr, sehr viel Stress, weil wenn man dann in eine neue Wohnung kommt, dann muss man sich überlegen, okay, was brauche ich denn? Ich brauche eine Küche. Was brauche ich denn eigentlich alles? Ich bräuchte mal einen Messerblock. 9. Ich bräuchte mal einen Staubsauger, weil der Staubsauger ist irgendwie mein Mitbewohner. Und ich bräuchte mal dieses Gerät, womit ich sonst immer meine Böden sonst noch schruppe. Wie heißt es? Ein Wischmopp. Denn auch der Wischmopp, der gehörte irgendwie meiner Vormitbewohnerin. Und ich kann den jetzt schlecht mitnehmen und meiner WG entreißen. Das heißt, ich brauche einen Wischmopp. Meine Füße werden kalt, wenn ich aus der Dusche hüpfe. Also brauche ich ja irgendwie was Flauschiges. Ein Bartleger. Ich benötige eine Klobürste. Ich benötige vielleicht einen Schreibtisch, an den ich mich setzen kann, der jetzt auch irgendwie bestellt ist. Also, es sind so 1000 Dinge, die einem dann einfallen, wenn man in seiner WG Dinge benutzt und sich denkt, okay, diese Sachen brauche ich dann auch in meiner neuen Wohnung. Das ist ein bisschen kostenintensiv, aber wie gesagt, dafür bekomme ich einfach Freiheit und Ruhe. Und ich merke das einfach gerade jetzt in meinem Praktikum. Das ist schon im Praktikum, im Corona-Lockdown, im Homeoffice. Ich möchte immer 120% in meinem Praktikum geben, weil es mir halt schon sehr, sehr Bock macht und die Arbeit mir sehr, sehr gefällt und ich echt motiviert bin. Aber wenn man dann halt ständig irgendwie WG-Sachen um einen rum hat, ich merke einfach, ich bin seit 4 Jahren unter so einem konstanten, unterschwelligen Dauerstress. Und ich glaube, das kann ich nur beheben, indem ich einfach meine eigenen vier Wände buche und dort einziehe und meinen Frieden finde. WG kann sicherlich Spaß machen. Ich habe auch einen Kumpel, der ständig in WGs hüpft, von WG zu WG, und der das einfach braucht und will. Aber ich bin ein Typ, ich möchte einfach meine Einsamkeit und meinen Frieden. Ich möchte früh aufstehen, meinen Kaffee machen, aus dem Fenster blicken und Frieden haben. Und ihr hört es schon, ich rede über Kaffee. Ich habe Februar aufgehört, Kaffee zu trinken wegen meinem stillen Reflux, weil ich hatte nicht nur Sodbrennen, das hatte ich ja erzählt, sondern ich hatte einfach massive Schmerzen. Also es hat mir meine ganze Mundhöhle weggebrannt, weggezwiebelt. Ich hatte 2 Tage Zahnschmerzen. Wer es jetzt nicht glauben kann, googelt es mal. Stiller Reflux, Zahnschmerzen. Ich konnte es auch nicht glauben, aber ich habe es dann mal gegoogelt. Und das sind dann so häufige Faktoren: Zahnschmerzen, Schleimhäute brennen. Der ganze Mundraum füllt sich mit Scheiße. Also nicht mit Kot, sondern mit Magensäure, Gasen, was auch immer. Das ist sehr, sehr unangenehm, und das hat mir einfach Kaffee vermiest, insofern, dass ich es halt einfach nicht mehr trinken konnte, ohne Schmerzen zu haben. Gibt's alles in einer anderen Folge, wo ich das mal so ein bisschen beschreibe, was da bei mir los war. Könnt ihr gerne nachhören. Und da muss ich sagen, das war schon eine harte Zeit. Ich als kaffeeliebender Mensch, der halt auch den Geschmack von Kaffee liebt, das war eine harte Zeit. Von Februar bis Anfang April habe ich halt konsequent keinen Kaffee mehr getrunken. Nur noch Wasser, stilles Wasser, weil auch Kohlensäure gefährlich ist. Ich habe keine Zwiebel mehr gegessen, kein Knoblauch, keine Tomaten, kein alles, was irgendwie auf der Liste steht, Sodbrennen oder stillen Reflux, also stilles Sodbrennen zu verursachen, alles runtergestrichen, weil ich halt einfach Schmerzen hatte und das halt nicht mehr so dieses annehmbare Brennen in der Speiseröhre war, sondern sehr viel mehr bei mir. Und dann habe ich angefangen, Anfang April, mit meinem Praktikum, und ich hatte nach dem Mittagessen so einen Durchhänger und ich dachte mir so, boah, du musst jetzt irgendwas zu dir nehmen, damit du weiter deine Arbeit machen kannst. Also habe ich mir so eine kleine Tasse Kaffee gegönnt, habe diese kleine Tasse Kaffee getrunken, weil ich mir dachte, naja, du hattest jetzt lange keine Beschwerden mehr, vielleicht funktioniert es ja. Ich habe den Kaffee getrunken und ich hatte 2 Tage Schmerzen Anfang April und dachte mir, scheiße, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte, ich hätte diesen stillen Reflux hinter mich gebracht, aber der Kaffee hat mich eines Besseren belehrt, 2 Tage lang. Und das ging mir halt schon gut aufs Ei und ich dachte mir, ey, es kann nicht sein. Wieder zum Arzt gerannt, wieder gesagt, ey, ich brauche hier eine Lösung. Ich kann die Protonenpumpenhemmer, so cool wie sie klingen, kann ich nicht nehmen, weil ich sie nicht vertrage. Dann meinte die, na, nehmen Sie doch mal die anderen. Und ich dachte mir, nee, ich habe eigentlich keinen Bock. Ich habe schon Bock auf Magensäure in meinem Magen. Das ist schon richtig so. Sie soll halt nur nicht hochschwappen oder irgendwelche Gase bilden, die mir das Mundloch wegbrennen und wegzwiebeln. Also ich will jetzt nicht Protonenpumpenhemmer nehmen. Weil das ist halt immer, die Ärzte, die zucken dann immer mit den Schultern und die sind so, ja, kann man nichts machen, nehmen Sie mal Protonenpumpenhemmer. Ja, vertrage ich nicht. Nehmen Sie mal die anderen Protonenpumpenhemmer. Und während sie das ausfüllen, das Schreiben für die Protonenpumpenhemmer, und da war ich jetzt schon bei 3 Ärzten, sagen die mir dann immer noch zusätzlich, ja, nehmen Sie die mal, nehmen Sie die aber nicht zu lange. Sie sollten mit 25, oder dann bin ich 26 geworden, Sie sollten mit 26 nicht auf Protonenpumpenhemmer hängen bleiben. Na Bro, dann gib mir eine Alternative. So, ich soll nicht auf dem Zeug hängen bleiben, ich soll es aber nehmen, weil niemand irgendwie eine Lösung hat. Und eine Hausärztin hat dann gesagt, Diggi, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, geh mal zu einem Profi, geh mal zu einem zu einem Magenspezialisten. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich jetzt zu einem Magenspezialisten. Und dann bin ich zu einem Magenspezialisten und habe dem mein Problem beschrieben. Und der fing dann gleich mal an zu fragen, ob ich Vorerkrankungen habe, ob ich irgendwelche Blutverdünner nehme, bla bla bla. Und dann hat er mir einen Zettel gereicht und hat gemeint, Digga, wir machen mal eine Magenspiegelung. Und ich war so, okay, Bro, wann machen wir die? Und er so, ja, in 2 Wochen geht's los. Dann gehe ich mit einer Kamera und dann leuchte schön in deinen Magen runter bis zu deinem 12-Fingerdarm. Und dann gucke ich mir alles mal ganz genau an. Und dann dachte ich mir, okay, cool. Und was soll ich bis dahin machen? Und dann meinte er, Diggi, Bruder, nimm mal hier dieses Magengel. Und dann hat er mir ein Magengel verschrieben, das du auch, glaube ohne Rezept, kriegst du das an jeder Ecke, bei jedem Apotheker, gegen so gängiges Sodbrennen. Nimm mal das Magengel, guck mal, ob dir das hilft. Weil die Protonenpumpenhemmer, die muss man halt nehmen und die wirken erst nach einer Woche. Das heißt, ich kann jetzt nicht akut Protonenpumpenhemmer nehmen. Wenn ich einen Kaffee trinke und dann Protonenpumpenhemmer anfange, habe ich trotzdem Schmerzen. Ich muss Protonenpumpenhemmer eine Woche nehmen und dann in der zweiten Woche kann ich dann anfangen, Kaffee, Zwiebeln, Knoblauch zu essen, weil dann ist keine Magensäure mehr da, die irgendwie Probleme machen könnte. Das heißt, Protonenpumpenhemmer brauchen halt immer einen Vorlauf. Das Gel wirkt halt instant. Das bindet halt die Magensäure zack innerhalb von Sekunden, so wie du es nimmst. Du kannst es halt praktisch direkt nehmen. Aber da sind dann immer so, ja, Protonenpumpenhemmer, erste Wahl, man kann es mit dem Gel versuchen, bla bla bla, die Details sind mir auch scheißegal gewesen. Er hat mir das dann halt verschrieben und ich bin dann nach Hause und ich dachte mir, ja komm, probierst du es jetzt. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, dass du wieder 2 Tage Schmerzen hast. Das Beste, was passieren kann, dass du deinen ersten Kaffee trinkst ohne Schmerzen seit, ja, November. Und dann habe ich mir einen Kaffee gegönnt. Und dann fing es wieder an, so wirklich wenige Zeit später, dass es halt, dass ich wieder gemerkt habe, Halskratzen, Schleim im Hals, die Zähne, der ganze Kiefer fängt an weh zu tun, der ganze Mundraum, ich kann gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt, es fühlt sich an, als würde halt irgendwie so ein Völlegefühl im Mundraum, der einfach weh tut. Das ist so ein Schmerz, den ich nicht beschreiben kann, das hochgeht bis in meine Nasenlöcher, die dann auch anfangen zu brennen. Das heißt, mein ganzer Kopfraum fühlt sich an wie Scheiße, nur weil ich einen Kaffee trinke. Und da trinke ich nicht viel Kaffee, sondern eine kleine Tasse. Hab den Kaffee getrunken und dachte mir, boah, das ist schon eklig. Und dann habe ich mir das Gel genommen und das Gel ist halt widerlichstes Dreckszeug. Das ist halt, das schmeckt so nach Minze. Die reichern das mit Minze an, damit das irgendwie runtergeht. Aber ganz ehrlich, es fühlt sich an, als würde ein Minzbär dickflüssig in deinen Mund kacken. Also wirklich, das Zeug ist nicht geil, aber man schluckt es halt. Und es war instant cool. Einfach so von jetzt auf gleich, ich hab das Zeug genommen, war cool. Und ich dachte mir, okay, nice. Ich kann wieder Kaffee trinken. Und dann habe ich aber in die Packung geguckt und mir gedacht, okay, du hast hier für 8 Euro, hast du 12 solche Gels. So, du hast 12 Schüsse für 8 Euro. Das kannst du halt jetzt nicht den ganzen Tag durchziehen, so, du kannst halt jetzt nicht jeden Tag so ein Ding ziehen, so, dann, ja gut, okay, andere Menschen rauchen, die ziehen sich halt jede Woche eine Zigarette so für 8 Euro, also es ist schon möglich, es ist finanziell planbar, aber hochgerechnet bisher dann schon so bei knapp 40 Euro im Monat, die ich dann doch lieber in Videospiele stecken würde wollen oder in andere coole Sachen, anstatt in Magengel wie so ein Rentner. Und ja, dann habe ich halt immer mal so geguckt, wie sich das verläuft. Das Magengel hält dann auch 4 Stunden und konnte dann immer Kaffee trinken. Und ich konnte auch Zwiebeln und Knoblauch wieder konsumieren. Ich habe natürlich immer dann instant gemerkt, dass es halt irgendwie hochkommt, dass ich wieder Schmerzen kriege. Habe das Gel genommen, war alles cool. Und das Gel habe ich dann 2 Wochen bis zu dieser Behandlung, bis zu dieser Magenspiegelung genommen. Und habe dann auch gemerkt, dass ich es nicht jeden Tag brauche. Also ich nehme das akut bei Kaffee, dann kann ich einen Tag Kaffee trinken, so ohne das Zeug zu nehmen, und so habe ich halt gemerkt, dass ich das gut gehandelt bekomme, immer so in diesem Akutfall, wenn es schlimm wird, nehme ich halt so ein Gel und dann geht's halt wieder gerade. Und damit war ich irgendwie geheilt, mehr oder weniger. Ich konnte wieder alles essen, ich konnte wieder alles trinken und Leute, ich habe mir erstmal entkoffinierten Kaffee geholt. Ich habe in meinem Leben noch nie entkoffinierten Kaffee geholt. Ich habe es dann einfach getan wegen dem Geschmack, weil ich kann nicht 3 Tassen Kaffee trinken, dann klappe ich ab mit einem Herzinfarkt, so, dann kollabiert mein Herz und explodiert. Ich bin, was so Koffein angeht, das kann ich halt einfach nicht bringen. Und dann habe ich immer einen koffeinierten Kaffee getrunken und dann ein bisschen später habe ich dann einfach eine Tasse unkoffeinierten getrunken. Und auch jetzt, wenn ich abends mich hinsetze, um Mass Effect zu zocken, den ersten Teil habe ich schon durch, dann mache ich mir abends immer nochmal einen entkoffeinierten Kaffee. Und ich merke, den vertrage ich auch ganz gut. Also es ist vielleicht das Koffein, was da gewirkt hat. Ich weiß es nicht, es ist alles nur Spekulation. Auf jeden Fall den Entkoffinierten kriege ich eigentlich ganz gut runter und muss dann immer so jeden 3., 4. Tag muss ich dann mal so das Gel schlucken. Das ist schon nice. Das hat mir schon sehr, sehr viel Lebensqualität zurückgegeben. Also klar, man kann jetzt sagen, ja, du hast halt mal 2 Monate keinen Kaffee getrunken. Aber für mich war es ja in dem Moment so eine Ungewissheit von, ist es vielleicht für immer? Ist es vielleicht für immer und ewig so, dass ich nie wieder Kaffee trinken kann? Wie scheiße wäre das? So, irgendwann, also es geht halt nicht fit. Und jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich sage, ich kann es halt wieder. Und ich habe halt immer wieder das Gel in der Tasche. Und wenn es mal akut ist, schlucke ich das Gel und dann ist es halt in Ordnung. Und ich war aber dann trotzdem bei der Magenspiegelung, weil ich mir dachte, ey, Er hat es mir angeboten. Es wurde von der Krankenkasse übernommen. Wieso nicht? Wieso sollte ich mich nicht mal komplett von innen durchleuchten lassen? Und dann bin ich dorthin und das erste Problem ist, du musst 6, eigentlich 8 Stunden vorher nüchtern sein. Und zwar komplett. Nichts essen, nichts trinken. Das war die erste Hürde. Besonders, weil der Termin jetzt nicht früh um 8 war. Was ein Problem ist. So, dann schläft man, man steht auf, man hat einfach übelst hart Hunger, man hat Durst, man will eigentlich irgendwie sich was reinbuttern und man kann halt nicht. Also man darf aus verschiedenen Gründen, darf man das nicht machen. Nichts trinken, nichts essen. Es steht zwar mit dabei, man darf halt so kleine Schlücke Wasser, darf man 2 Stunden vorher noch zu sich nehmen, aber weil es halt mit einer Narkose zusammenhängt, sollte man das nicht tun. Einerseits halt wegen der Narkose, weil man kann immer irgendwie das Zeug rausrülpsen und dann landet das im schlimmsten Fall in der Lunge. Deswegen sollte man nichts essen und nichts trinken und man sollte das nicht tun, damit der halt im Magen freie Sicht hat. Also da sollte, also wenn er in den Magen geht, dann sollte vor seiner Kamera jetzt nicht irgendwie da der Porridge-Schleim rumfliegen, sondern er braucht halt eine klare Sicht. Deswegen musst du halt stocknüchtern dorthin. Was halt schon mal kacke ist. Und ich war in meinem Leben noch nicht unter Narkose, dass ich es weiß. Ich hatte als Baby meine OP, aber als Baby. Das heißt, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. So das Schlimmste, was ich hatte, war eine Weisheitszahn-OP. Da kriegst du halt eine Betäubung in deinen Mund geschossen. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit so einer Narkose, die ich da bekommen habe. Und ich war jetzt nicht krass aufgeregt. Ich habe mir nur die Frage gestellt, wie das halt so sein sollte. Oder sein wird. Und das Erste, was ich erfahren habe, ist, dass ich Propofol bekomme. Das Michael-Jackson-Medikament. Wieso das Michael-Jackson-Medikament? Der gute Michael hat sich das immer mal gegeben, um gut schlafen zu können. Mittlerweile weiß ich auch, wieso. Und das hat ihn am Ende umgebracht. Also es gab wohl einen Medikamentencocktail, aber dieses Propofol war wohl am Ende das ausschlaggebende Ding, dass sein Herz stehen blieb. Klingt jetzt natürlich heftig. In der Praxis ist Propofol super easy. Kann jeder was sich belesen zu. Das ist ein super easy, leicht zu dosierendes Ding. Überhaupt gar kein Thema. Gerade für junge Menschen, die können sich das reinschießen. Aber wenn du, glaube ich, so einen Medikamentencocktail nimmst wie der Michael, kann es natürlich auch schief gehen. Es ist am Ende halt auch ein Medikament. So, Propofol. Ich mir so, okay. Hihi, Schmona. Ziehen wir es durch. Und dann bin ich dorthin. Und dann wurde ich dann erstmal auf Corona getestet, das war dann alles negativ und tutti paletti und dann musste ich mich dorthin legen und dann hat die gute Frau erstmal einen Zugang gelegt. Ja, also ich beschreibe das jetzt mal für alle, die sich fragen, wie so eine Magenspiegelung vonstatten geht. Es wurde ein Zugang gelegt, die hat mir dann so einen kleinen Becher hingestellt mit so einer kleinen Pfütze von, das war so ein gelartiges Zeug, hat gemeint, ich soll das mal schlucken, dann hat sie mir noch in den Rachen gesprüht, dann wurde mein Rachen halt taub, das fühlt sich am Anfang an, als würde man keine Luft kriegen, sie hat aber gesagt, man soll keine Panik kriegen, also viele bekommen dann Panik und denken sich so, ich merke meine Kehle. Aber wenn man kriegt halt ziemlich schnell mit, du kannst halt über die Nase immer noch ganz normal atmen. Also wer jetzt eine Magenspiegelung hat, der braucht keine Angst haben, wenn der Rachen betäubt ist, fühlt es sich so an, als würde man keine Luft bekommen. Über die Nase kriegt man aber ganz normal Luft und das ist auch easy. Dann hat sie mir, wie gesagt, einen Zugang gelegt. Dann hat sie mir noch Sauerstoff an die Nase gepackt. Das war eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Also so diese, man kennt ja diese durchsichtigen Schläuche, die dann in die Nase gehen und man bekommt dann so diesen Sauerstoff. Das war wie am Meer stehen ohne den Meergeruch, also diese frische Brise in die Nüstern, das war schon eine feine Sache. Und dann lag ich dort und hab gewartet. Der Arzt hatte noch zu tun, also lag ich da 10 Minuten und die hat dann noch meine Sauerstoffsättigung genommen, die hat dann noch meinen Blutdruck genommen und meinen Puls. Und dann hat sie gesagt, Herr Cabarra, trainieren Sie. Und ich war so, oh, stop it, you. Ich so, ja, ich mache Sport. Und da meinte sie, ja, weil Sie haben einen sehr niedrigen Puls und das kommt meistens vom Sport. Und ich wollte mal fragen, weil zu niedriger Puls ist auch nicht gut, aber ich habe einen sehr guten Puls. Ich hatte letztes Jahr noch so einen Ruhepuls von 70. Mittlerweile habe ich einen Ruhepuls von 60, weil ich halt hier ab und zu mal ein paar Gewichte in die Hand nehme und so ein bisschen was für meine Muskulatur tue. Und da lag ich da und habe hart geflext und dachte mir, ja, natürlich mache ich Sport. Und dann ist sie gegangen. Und dann kam der Arzt und meinte so, ja, wir fangen da mal an. Und dann hat er das Propofol genommen, das war so vorgefertigt in einer Spritze. Das sieht aus wie dickflüssige Milch, also so ein Milcherzeugnis. Und er setzt das an meinem Zugang und drückt mir das in den Arm. Und mein Gedanke war, okay, wie schnell wirkt? Und dann war ich weg. Bei dem Gedanken, wie schnell das wirkt, der Gedanke wurde schon abgebrochen. Das ist meine Erinnerung, was ich dann habe. Er drückt mir das Zeug rein und ich dachte mir, ist das jetzt so wie einschlafen, dass man jetzt so einfach wegduselt oder einfach so langsam müde wird? Die Krankenschwester, sage ich schon, die Arzthelferin, die meinte, manche fühlen halt so ein Kribbeln im Kopf oder so Wärme im Gesicht. Da habe ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock gehabt. Also ich mag das nicht, wenn man mir was so spritzt und man hat so instant so eine Wirkung. Das finde ich irgendwie so, ich mag das Gefühl nicht. Die meinte, ja, manche haben das. Ich hatte das null. Also du siehst, wie das Zeug in deinen Arm geht und dann gehen die Lichter aus. Also es war wirklich von jetzt auf gleich, war dunkel, zappenduster, gar nichts mehr. Also es war eine richtig interessante Aktion, weil ich mir immer nicht vorstellen konnte, wenn man sowas gespritzt bekommt, habe ich mir immer überlegt, kann man dagegen noch ankämpfen? Wird man so langsam müde und man kann halt gucken, wie lange halte ich durch, bis es mich rausknipst? Habe ich eine Chance, gegen das Medikament anzukämpfen? So, diese Gedanken habe ich mir gemacht. Werde ich hier so langsam müde, wie man halt 23 Uhr müde wird? Nein, es ist wirklich wie, als würde jemand einen Stecker ziehen. Das ist richtig krank. Das fand ich, also war eine interessante Erfahrung. Wie gesagt, ich gucke drauf, denke mir, wie lange wirkt weg? Und genauso wie ich weg war, war ich wieder da, nur halt irgendwie Minuten später. Ich hatte kein Zeitgefühl. Also es war wie geweckt werden. Das Gefühl war wie, wenn man eine Netflix-Serie oder eine Amazon Prime-Serie oder eine Disney Plus-Serie oder irgendeine Serie oder irgendwie einen Streaming-Dienst benutzt und man binge-watcht so eine Serie und man denkt sich so ganz spät abends, eine Folge schaffe ich noch. Und wenn man die Folge dann anfängt, auf einmal merkt, dass einem 10, 20 Minuten von der Folge einfach fehlen, weil man irgendwann weggeratzt ist, ohne zu merken, dass man weggeratzt ist. Und dann ist man wieder da und man denkt sich so, wow, shit, mir fehlen hier gerade 10 oder 20 Minuten von der Serie und ich habe halt einfach nichts mitgekriegt. Also dieses Hardcore-Müde-Sein, so, das war der Eingriff. Und die Arzthelferin hat mich dann geweckt und hat gemeint, okay, wir sind hier schon durch. Und ich war so, okay. Und das vom Gefühl war es, wie als hätte man mich mitten in der Nacht geweckt. Wenn man so im absoluten Tiefschlaf ist und geweckt wird, dann nimmt man ja Sachen wahr, aber nicht so deutlich. Und man ist irgendwie noch benebelt von der Nacht und man kann sich jetzt nicht so super krass fokussieren und weiß halt jetzt super krass, was abgeht, sondern man muss halt erstmal gucken, so was geht. Also es war wirklich wie, als hätte man mich mitten in der Nacht geweckt. Nur, dass ich halt dort auf der Liege lag und die meinte, der Eingriff wäre halt schon vorüber. Und dann bin ich halt auch aufgestanden und mich hat's halt sofort weggedreht. Also ich hatte überhaupt gar keinen Gleichgewichtssinn mehr. Ich konnte weder rechts noch links irgendwie ausbalancieren. Ich bin einfach so gekippt. Dann hat die gemeint, ich soll schön langsam machen. Hat mich halt nochmal hingesetzt. Und die war halt auch einen Kopf kleiner als ich. Und die musste mich dann rüberbringen in den Raum, wo ich mich auspennen kann. Und da hat sie mich halt so eingehängelt. Und wir sind da halt wirklich, ich bin wie so ein Rentner, bin ich halt so geschlurft, weil ich halt Angst hatte, umzukippen, weil ich überhaupt gar keinen Gleichgewichtssinn hatte. Und ich war halt wirklich wie im Tiefschlaf. Wie als hätte mich jemand aufgeweckt und ich wäre halt so überhaupt nicht wach. Und ich war so, okay, ich war so in so einem Zwischenstadium von wach und nicht wach sein. Und ich bin dann auch auf dem Gang, bin ich halt, weiß ich noch, so verschwommene Erinnerungen. Ich bin dann so links weggesackt und so ein bisschen in ihre Richtung gesackt. Und sie hat dann halt schnell eine Kollegin gerufen. Die hat mich auf die andere Seite genommen. Und dann sind wir halt so zu zweit, rechts und links, haben die mich dann halt irgendwie in den anderen Raum gebracht. Und das war schon krass. Und ich weiß noch, ich war ein bisschen bedudelt, ich war ein bisschen benebelt. Und ich habe dann noch so gesagt zu den beiden Arzthelferinnen, naja, letztes Jahr, da wären 102 Kilo auf sie draufgefallen. Jetzt sind es nur noch 77. Und ich weiß nicht, wieso ich diesen weirden Flex gebracht habe. Im Nachhinein ist mir das ein bisschen unangenehm, weil ich mir dachte, was interessierten die, dass ich 25 Kilo abgenommen habe? Das interessiert doch keinen Schwanz. Ich hätte das auch normalerweise, hätte ich das nie gesagt. Ich hätte es vielleicht gedacht, aber ich hätte es nicht gesagt, weil ich mir dachte, ja, was interessiert es die Arzthelferin, wie viel ich abgenommen habe? Ich bin persönlich sehr stolz drauf, aber weird Flex. Und ich glaube, die dachten sich auch so, Diggi, schön für dich, aber ob jetzt 102 Kilo auf mich drauf fallen oder 77 Kilo, ich werde dich nicht halten. Wenn du hier umkippst, kippst du um. ich glaube, das war so ein bisschen so das Benebeltsein, dass ich dann Dinge gesagt habe, die ich halt irgendwie normalerweise vielleicht auch einfach mir gekniffen hätte. Ja, und dann habe ich dort noch eine Stunde gepennt und dann bin ich nach Hause. Und das war's. Der hat noch zwei Gewebeproben genommen, hat gemeint, Digi, das klärst du mit deiner Hausärztin und dann tschüssi. Und dann bin ich nach Hause und er meinte, grob sieht's gut aus, so. Hab einen guten Magen, hab einen guten 12-Fingerdarm, meine Speiseröhre sieht ganz gut aus. Ja, Gel nehmen, tschüss, Bro. Rest klärst du mit deiner Hausärztin. Ich dachte mir, cool. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich hätte lieber 2-3 Wochen vorher das Ganze gemacht, weil da war ich mir sicher, da sieht er irgendwas. Aber dadurch, dass ich halt schon mit dem Gel ganz gut am Start war und weniger Beschwerden hatte, so von Woche zu Woche wurde das halt besser, war ich dann schon an dem Punkt, wo ich mir dachte, oh, ne, weißt du, es ist immer so unangenehm, wenn man halt wirklich was hat und man geht dann irgendwie zu spät zum Arzt und der Arzt ist so, ja, ich sehe halt nichts mehr. Und ich denke mir so, ja, aber es war halt wirklich so, es war halt echt schlimm und ich lüge nicht. Und ich habe keine Mathe-Klausur, die ich irgendwie verpassen möchte oder vor der ich mich drücken möchte, sondern ich hatte tatsächlich Beschwerden. Und der Arzt ist so, ja, Digga, nimm mal das Gel, schönen Tag dir noch. Wihu! Ja, aber ist ja schön, kerngesund zu sein. Es war eine witzige Erfahrung, so Propofol zu bekommen. Hab ihm in die Augen geguckt, während er mir das gespritzt hat und gesagt, Billie Jean is not my lover. Und dann war ich weg. Ja, das war meine Erfahrung mit Magenspiegeln. War okay. Und dann habe ich ganz viele Videospiele gespielt. Und ich denke, wir können jetzt schon in dieser Folge rübersliden, ohne große Brücke, die ich bauen werde. Ich werde jetzt einfach rüberspringen. Einfach hopp. Ich nehme euch einfach mit und wir gehen in den Spielebereich, ohne dass ich jetzt irgendwie einen krassen Übergang finde. Ich wollte euch von meiner Magenspiegelung erzählen. Die eine interessante Erfahrung für mich war und von meinem Umzug, aber ansonsten gibt's im Shawarma-Teil nichts weiter und wir machen jetzt hier so hopp, wir springen einfach rüber. Wir machen einfach so wie der Cloud von Final Fantasy 7. Rüber geht's und dann reden wir über Final Fantasy 7 und wir reden über Persona 5 und wir reden über Monster Hunter Rise, weil diese Spiele habe ich in der Vergangenheit gespielt und über die soll es jetzt auch gehen. Los geht's!
Japano-Gedöns und dicke Monster.
Ja, ich hatte eine PS5 mir geholt Anfang des Jahres. Ich habe darüber berichtet und habe natürlich dann dementsprechend viel mit dieser PS5 spielen wollen. Und man hat ja auch einiges zum Spielen. Natürlich sind das nicht nur PS5-Exklusivtitel, wie zum Beispiel den Spider-Man Miles Morales, obwohl das gibt's auch für die PS4 oder ein Demon's Souls, sondern es gibt natürlich auch viele PS4-Spiele, die man auf der PS5 nachholen kann. Und wie ich auch berichtet habe, gibt's ja mit dem PlayStation Plus Abo auch diese 12 Gold-Spiele und darunter war dann zum Beispiel ein Persona 5, wo ich mir dachte, okay, jetzt hast du es mal kostenlos zur Verfügung und du wolltest es dir schon immer mal angucken, weil es wird ja als einer der Rollenspiele aller Zeiten gehypt und da solltest du auf jeden Fall das Ding mal nachholen. Und dann kam auch in einem Monat PlayStation Plus Final Fantasy 7 und ich dachte mir, ey, Final Fantasy 7 ist für viele das Kindheitsspiel PlayStation 1 schlechthin. Final Fantasy 7 ist ja für viele das Final Fantasy schlechthin und jetzt ist es auch noch in einem Remake sehr schön aufgehübscht und da solltest du vielleicht auch mal reingucken und dir das zu Gemüte führen. Und dann kam auch noch für die Switch das Monster Hunter Rise. Aber wo fangen wir an? Ich denke, wir fangen an bei dem Final Fantasy 7. Ich habe ja schon oft darüber berichtet, dass ich überhaupt gar kein Fan von JRPGs bin. So dieses ganze Japano-Zeug, da kann man mich echt mit jagen. Ich bin kein Fan von Animes, ich bin kein Fan von dieser ganzen Art, Geschichten zu erzählen, von diesem ganzen Drumherum, ich mag das nicht so. Der einzige Anime, den ich mal geguckt habe, das war halt One Piece, wo ich dann nach 250 Folgen einfach keinen Bock mehr hatte. Dann habe ich 2 Staffeln Death Note geguckt, das fand ich auch eigentlich ganz cool. Ich habe Ni No Kuni durchgespielt, also es gibt hier und da, gibt es mal so Ausreißer, wo ich sage, ja, ich mag keine JRPGs, ich mag keine Animes, ich mag kein Japano-Gedöns, aber das heißt nicht, dass ich mich davor verwehre. Ich bin recht offen für solche Sachen immer wieder, weil ich mir denke, probieren. Probieren geht über studieren. Probieren ist wichtig. Ob das Filme sind, ob das Serien sind oder Videospiele oder Bücher, man muss sich für neue Sachen öffnen. Man kann nicht, also ich bin so ein Typ, ich möchte mich nicht nur auf eine Sache einschießen. Ich bin nun mal nicht der Call of Duty FIFA-Spieler, der nur das spielt und nur das. Der nicht rechts und links guckt, sondern ich spiele alles, was irgendwie mir in die Finger kommt. Ich will mich ausprobieren und ich will neue Sachen ausprobieren. Und auch im Filmbereich, so koreanische Filme, würde ich so an sich her, also vom Prinzip her, würde ich immer sagen, so, boah, nee, eigentlich gar nicht mein Ding. Aber Parasite, ein grandioser Film. Old Boy ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das sind halt dann so Sachen, wo ich sage, okay, das ist ein anderer Kulturbereich, der mich überhaupt nicht reizt, aber ich öffne mich dieser ganzen Geschichte, weil vielleicht, wenn ich es nicht mache, dann verpasse ich was. Und man muss einfach rechts und links gucken. Mein Bruder ist da anders. Mein Bruder, der sperrt sich komplett gegen Japano-Gedöns so. Der würde das im Leben nicht ausprobieren, weil er von Anfang an sagt, es gefällt mir nicht und es wird mir auch nicht gefallen. Und auch wenn ich immer insgeheim weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es mir gefällt, liegt bei 1%. So 99% der Fälle finde ich es halt auch einfach kacke und ist einfach nicht mein Ding. Trotzdem probiere ich es. Und so war es halt bei Final Fantasy VII. Ich habe das war das 15er, das habe ich mir mal für einen 10er geholt. Das war runtergesetzt, Special Edition, 10 Euro, dachte ich mir, machst du nichts verkehrt. Probier es doch einfach mal. Final Fantasy ist eine Riesenreihe. Das einzige Final Fantasy, was ich vorher gespielt habe, war auf der PlayStation 3. Das Lightning McQueen mit der Frau als Protagonistin. Das habe ich gespielt, weil mir das jemand ausgeliehen hatte und ich habe es 2 Stunden gespielt und war so, nee, das ist einfach nicht mein Ding, tschüss. Und hab's halt wirklich beiseite gelegt, ich fand's ganz, ganz schlimm kacke. Und dann habe ich bei Final Fantasy 15 mir gedacht, ach komm, gönn dir einfach mal für 10 Euro, was soll passieren? Mehr als Scheiße finden kannst du es ja nicht, vielleicht gefällt's dir sogar ganz gut. Und dann habe ich angefangen und ich hab's vielleicht so 10, 15 Stunden gespielt und mir ging das hart auf die Nüsse. Also es war ganz cool, so durch diese Welt zu fahren, aber dieser Prinz mit seiner Garde und die sehen aus wie die letzten K-Pop-Heinis. Das war mir nichts. Dieses ganze Getue, die Dialoge, der Style, das Gehabe und die Kämpfe, dieser Mix aus Echtzeit, rundenbasierender Kladderadatsch-Kampf, das ging mir hart aufs Ei und das habe ich dann halt auch ganz schnell beiseite gelegt und mir gesagt, okay, Final Fantasy ist anscheinend einfach nicht dein Ding. Bei Final Fantasy VII dachte ich mir so, ach komm, das sieht geil aus, das ist ein Riesending für viele Menschen. Ich kann zwar den Hype nicht fühlen, weil ich keine kindliche Verbindung dazu habe, aber ich kann den Hype nachvollziehen. Wenn jetzt jemand mein Kindheitsspiel in der Form remaken würde, dann würde mir, glaube ich, ähnlich einer abgehen. Also dann würde ich auch ein Glücksei legen und mich tierisch drauf freuen. Dann habe ich Final Fantasy VII angefangen und zur Story ganz kurz. Die Story hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so das Grundgerüst. Es geht darum, spielt man verschiedene Personen, aber der Protagonist ist der Cloud. Cloud ist ein Soldat von Soldat. Also Soldat sind so Superkrieger-Gen manipulierte Superkrieger, die da irgendwie für die Firma arbeiten, die Firma, die da alle unterjocht hat. Es gibt halt so eine Firma, die produziert Sachen und zieht dabei Energie aus dem Planeten und verschmutzt halt die Umwelt. Und man schließt sich dann halt so einer Hippie-Bewegung an und diese Hippie-Bewegung kämpft dann halt gegen diesen Großkonzern, der die Umwelt verschmutzt, um den Planeten zu retten. Das finde ich als Story eigentlich sehr interessant. Das fand ich sehr, sehr cool. Ich fand auch Cloud als Charakter eigentlich ganz cool. So dieser klassische, klischeehafte, schweigsame. Aber in dem Fall fand ich es eigentlich ganz nett. Ganz cool so von den Charakteren. Das hat mir eigentlich alles ganz gut gefallen. Die Grafik sieht bombastisch aus. Auf der PS4 sicherlich genauso wie auf der PS5. Also ich habe es auf der PS5 gespielt, auf meinem 4K-Fernseher. Und das lässt sich halt schon sehen. Und das ist nicht die überarbeitete PS5-Version, die man sich da hat runterladen können, sondern das ist die PS4-Version. Also im Laufe des Jahres wird es noch eine optimierte PS5-Version kommen. Und ich habe Final Fantasy 7 habe ich 20 Stunden gespielt und muss sagen, es hat mir am Anfang ganz gut gefallen. Ich hatte auch keine anderen Spiele, die mich irgendwie abgelenkt haben. Das heißt, ich hatte nur dieses Spiel, habe das angefangen und muss sagen, das Kampfsystem ist interessant, hat am Anfang Spaß gemacht, aber dann blickt man so hinter das Kampfsystem und stellt fest, das ist halt wieder so ein Hybrid. Ein Hybrid, wo ich dann am Ende nach mehreren Spielstunden sagen muss, mir ist es dann lieber, ich habe entweder oder. Es ist so ein Ding, am Anfang suggeriert dir das Spiel, du hast so ein Kampfsystem wie ein God of War. Also ich rede jetzt nicht von dem Dark-Souligen 2018er God of War, sondern von dem God of War davor, wo du leichte Angriffe hast auf Viereck und dann kannst du starke Angriffe auf Dreieck machen. Bei Final Fantasy VII ist es halt auch so, jedes Button drücken ist halt ein Hieb mit seinem Schwert. Also er hat so ein riesen, dickes, fettes Schwert, das so breit ist wie das Kreuz deiner Mutter. Und er schnetzelt damit rum, mit jedem Button klicken kommt ein Schlag. Das finde ich eigentlich immer ganz cool, weil ich mag halt auch God of War, einfach dieses Bam, 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 Schnetzeleien. Das macht mir Spaß, das ist kurzweilig, das ist cool. Und er kann dann halt auch noch, also Cloud kann dann noch in den anderen Modus wechseln, wo er dann halt mit Dreieck wechselt er in den schweren Schlagmodus und dann drückst du halt die ganze Zeit eine Taste und er schnetzelt los. Klingt erstmal cool, aber dann stellt man fest, das ist kein Echtzeitkampf. Eigentlich ist es kein Echtzeitkampf. Es ist auch kein God of War, sondern es ist rundenbasierend Echtzeit. Also ähnlich wie Ni No Kuni. Das heißt, es ist schon, dein Gegner schlägt, du schlägst, aber in der Zwischenzeit passieren ganz viele Dinge und du schlägst halt die ganze Zeit. Du nimmst aktiv an einem rundenbasierenden oder im Grunde genommen rundenbasierenden Prinzip nimmst du teil. Und dieser Hybrid, den finde ich halt einfach weird, weil es ist halt weder das eine noch das andere und dann würde ich halt lieber sagen, du machst ein rundenbasierendes Kampfsystem, weil das Kampfsystem, was es dort gibt, das ist halt wirklich so, du denkst, du kannst hier schnetzeln, aber wenn du genau das machst, das heißt ausweichen, schlagen, kriegst du halt einfach auf den Sack. Und zwar richtig. Und das auch schon auf dem normalen Schwierigkeitsmodus. Du kriegst halt einfach ordentlich paar gepfeffert, weil das Spiel nicht möchte, dass du es so spielst. Also kannst du es nicht so spielen. Und das finde ich halt einfach kacke. Am Ende hat man dann noch ein Team aus zwei weiteren Begleitern und dann kannst du halt zwischen diesen zwei Begleitern wählen. Du kannst Magieattacken machen, du kannst Special-Fähigkeiten zünden. Aber das ist halt auch alles, diese Special-Fähigkeiten, diese Magie zu zünden, ist am Ende rundenbasierend wie bei Pokémon. Es freest the build. Das Bild friert ein und du wählst dann halt genüsslich, was machst du? Feuerball, Eis, Zapfen, Blitzschlag, wie bei einem Pokémon. Und dann wählst du das aus und dann hört der Freeze auf und es geht halt in Echtzeit weiter. Aber im Grunde genommen, wenn du das Spiel richtig gut spielst und das habe ich am Ende, die Kämpfe wirklich optimiert spielst, bist du eigentlich die ganze Zeit am Pausieren. Du pausierst, wählst deine Attacke. Switch zu dem anderen Charakter, wählst eine Attacke. Das heißt, die ganze Zeit stoppt das Bild. Diese Echtzeitkämpfe sind die ganze Zeit Stopp, Attacke wählen. Stopp, Attacke wählen. Ausweichen, Attacke wählen. Ausweichen, Attacke wählen. Schlagen, 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 Attacke wählen. Und das macht 2-3 Stunden macht das Spaß, dieser Hybrid, aber dann hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und dann kommt natürlich obendrauf, wo ich sagen muss, okay, von der Grundstory hätte es mich gereizt, das Spiel durchzuspielen. Und es hätte mich auch vielleicht gereizt, so vom Kampfsystem darüber hinwegzusehen und das für die Story durchzuspielen. Aber dann kommt halt der große Final Fantasy Faktor. Es kommt halt so dieser große Faktor Japano-Rollenspiel, wo ich dann halt sagen muss, okay, das ist dann der Genickbruch. Das sind diese kleinen Nadelstiche, die dafür sorgen, dass ich sage, okay, es wird halt doch wieder deinstalliert. Damit will ich nicht sagen, dass Final Fantasy VII ein Scheißspiel ist oder kein gutes Spiel ist, sondern einfach nur ein Spiel, was mir nicht schmeckt. Ich sehe aber das Kampfsystem, das umfangreich ist. Ich sehe eine umfangreiche Kampagne. Ich sehe eine sehr, sehr schöne Grafik. Ich sehe eine tolle Geschichte. Und ich denke auch viele, viele Menschen, die damit was anfangen können, die werden mit Final Fantasy VII sehr, sehr viel Spaß haben. Und die werden das Spiel durchsuchten und die werden sich auf die kommenden Final Fantasy VII Teile, weil das Remake ist in verschiedene Teile aufgesplittet, die werden sich da riesig drüber freuen. Weil selbst ich hatte ja auch einen gewissen Spaß daran und ich glaube, wenn man noch zugänglicher dafür ist, dann hat man noch mehr Spaß damit. Ich war es dann halt einfach nicht, weil Monster Hunter stand vor der Tür und dann hatte ich doch was anderes zum Spielen und dann war es halt einfach so Kleinigkeiten wie Charaktere. Man hat halt so diese klassischen Mädels, weißt du, die klassischen Mädels, die eine Oberweite haben, so groß wie, also wirklich so Melonenköpfe, die aber rumwackeln wie halb aufgefüllte Wasserballons. die halt wirklich da so in knappen Kleidern rumrennen und die dann halt die ganze Zeit kichern und hihihihi und Peace-Zeichen hier und oh, lass uns jetzt dorthin laufen, oh, lass uns jetzt dahin laufen. Und dann hat man halt den Cloud. Und ich muss sagen, der Claude Van Damme, die Geräusche, die der die ganze Zeit von sich gibt, du hast streckenweise das Gefühl, bei Final Fantasy VII, du spielst einen Tennissimulator. Also wirklich, du hast das Gefühl, du bist beim Tennisturnier. Anstatt dass er einfach schweigt, als schweigender Charakter, muss er irgendwelche Töne von sich geben. Er ist halt ein wortkarger Typ, der nicht sehr viel redet, der nur das Nötigste redet. Ja, und dann soll er die restliche Zeit einfach die Schnauze halten. Aber nein, er macht die ganze Zeit. Ich denke mir so, alter Cloud, halt's Maul, echt ohne Scheiß. Das ist mir dann zu viel. Das ist halt immer so ein Cringe-Faktor, wo ich sage, okay, ich habe so ein Cringe-Barometer und ich habe eine gewisse Cringe-Resistenz. Aber mit den Mädels, mit den Charakteren, mit dem ganzen Japano-Ding. Und wenn dann irgendwie so ein Industrieangestellter aus dem Helikopter springt mit Sonnenbrille und Anzug und anfängt im Anzug irgendwie irgendwelche Kick- und Faustkämpfe zu machen und er kann so gut mit Faust und er kann mit seiner Faust praktisch mein Schwert blocken, also so eine Anime-Kacke abziehen, dann sprengt es mein Cringe-Barometer. Und dann explodiert es und dann gehe ich auf deinstallieren. Das tut mir leid. Also wer jetzt hier irgendwie eine ausgewogene, krasse Review zu Final Fantasy VII erwartet hat, nein, willkommen bei Shawarma und Spiele. Ich fand's halt einfach, ich hab's nicht durchgehalten. Ich bin bei 20 Stunden, vielleicht downloade ich es mir, wenn ich mit Mass Effect durch bin, wenn ich mit Biomutant durch bin, wenn ich mal wieder eine Durststrecke hab, dann gucke ich mir vielleicht die restlichen 30 Stunden der 50-Stunden-Kampagne an. Vielleicht mache ich das dann, aber wenn es andere Spiele zum Spielen gibt, dann eher nicht. Und dann kommen wir schon zum nächsten Spiel, zu Persona 5. Persona 5. Wo fängt man an bei Persona 5? Persona 5 ist einer der bestbewertesten Rollenspiele aller Zeiten, wenn man so auf diverse Seiten geht, wie zum Beispiel Metacritic. Das ist ein Spiel, was von Kritikern, aber auch von Usern sehr, sehr gefeiert und hochgelobt ist. Persona 5 ist ein Japano-Rollenspiel, das aussieht wie ein Anime und das einfach, also es ist ein Anime, den man spielen kann. Also der Zeichenstil, die Cutscenes, das ist alles sehr, sehr stark Anime. Und ja, es ist ein krass komplexes Spiel. Wo fängt man an? Wo erzählt man? Persona 5 ist ein Spiel, in dem es darum geht, man schlüpft in die Rolle eines Protagonisten, den man selber benennen darf. Und dieser Protagonist ist am Anfang, versucht er einer Frau zu Hilfe zu kommen, die von einem Mann bedrängt wird. Dabei kommt es zum Handgemenge und der Mann erzählt dann der Polizei, er wurde angegriffen von dem Protagonisten, den man spielt. Und der Protagonist ist eigentlich unschuldig, wird aber dann verhaftet und verknackt und verurteilt. Der Protagonist ist im Teenageralter und muss dann halt in eine Rehabilitation gehen, in eine andere Stadt, nach Tokio. Ich glaube, das ist Tokio. Ist nicht alles irgendwie Tokio. Und er muss dann in Tokio auf eine Schule gehen und dort halt praktisch ein Jahr verbringen und rehabilitiert werden. Und das ganze Spiel hat auch eine Zeit von einem Jahr, also ein Ingame-Jahr. Damit schließt dann das Spiel ab und man hangelt sich praktisch von Tag zu Tag. Man spielt jeden Tag 365 Tage und jeder Tag ist eingeteilt in Früh, Mittag, Abend. Und dann teilt sich das Spiel auch noch ein in zwei Hälften. Also das Spiel ist zu 50% ein Social Simulator. Das heißt, man steuert diesen Charakter durch diese Spielwelt und man macht ganz alltägliche Dinge. Man geht in die Schule, man legt sich schlafen, man kauft sich Dinge, man guckt Fernsehen, man geht ins Kino, man geht essen, man geht Freizeitbeschäftigungen nach, man kann sich mit Leuten verabreden, man kann sich mit Leuten treffen, man hat Dialoge, wo man auswählen kann, was man sagt, also man hat ein sehr, sehr komplexes Social-Rollenspiel, wo es halt wirklich nur um die sozialen Bindungen geht und wo man planen muss, wie man seinen Tag ja, wie man seinen Tag verbringt. Und da hat man wirklich sehr, sehr viele Freiheiten. Also am Anfang noch weniger, weil das Spiel einen sehr, sehr langsam reinführt in diese sehr, sehr komplexe Thematik. Das Spiel ist wirklich unfassbar komplex und man kann es eigentlich die ersten Spielstunden gar nicht so greifen und fassen. Gerade was so den Tagesablauf angeht, weil man kann so 20.000 Dinge tun. Man kann sich einen Nebenjob suchen und dort Geld verdienen. Man kann irgendwelche Sachen einkaufen, die einem irgendwie auf die eine oder andere Weise weiterhelfen. Also es ist wirklich ein super krasses Ding. Und man braucht für dieses Spiel bestimmt 10 Stunden zum Reinkommen, um so im Ansatz zu verstehen, was will das Spiel von mir. Und jeder Tag muss strukturiert sein. Man fängt dann früh an, dann geht man unter der Woche geht man in die Schule. Dann hat man bis Mittag oder Nachmittag Schule. Am Nachmittag hat man dann die Wahl, was man machen möchte. Trifft man sich mit Freunden, geht man in ein Restaurant, geht man ins Kino. All diese Dinge. Oder lernt man einfach nur. Man kann auch sich in eine Bibliothek setzen und dort einfach lernen für die Schule. Man muss im Unterricht Fragen beantworten. Und all diese Aktivitäten, die man angehen kann, Kino, lernen, mit Freunden treffen, essen gehen, ins Fitnessstudio gehen, die haben natürlich eine Auswirkung auf den Rollenspielanteil des Spiels. Also der Charakter kann seine Health und seine Ausdauer praktisch pumpen, indem er halt ins Fitnessstudio geht. Er kann aber auch seine ganzen anderen Attribute, die es da gibt, also sein Mut bestimmt manchmal, welche Dialogzeilen man auswählen kann, je nachdem wie mutig man ist oder man hat halt Knowledge, das eröffnet einem dann verschiedene Wege. Manche Charaktere wollen nur mit einem interagieren, wenn man genügend Knowledge hat. Das heißt, wenn ich studiere, pumpe ich halt das Attribut Knowledge. Das ist so ein bisschen wie bei, jetzt verklagt mich nicht für den hanebüchenden Vergleich, aber es ist ein bisschen wie bei Skyrim. Bei Skyrim ist es ähnlich, man hat verschiedene Attribute und wenn man besser werden möchte in diesen Attributen, muss man denen nachgehen. Das heißt, wenn ich bei Skyrim eine bessere Rüstung schmieden möchte, muss ich mich beim Schmied anmelden und dort schmieden lernen. Das heißt, ich schmiede und schmiede und schmiede und ich fange mit einem kleinen Dolch an, bis ich dann halt wirklich die Meisterrüstung und das Meisterschwert schmieden kann. Und da ist es halt bei Persona 5 ist genauso. Um irgendwas freizuschalten, muss ich halt Knowledge haben, also gehe ich in die Bibliothek. Das kostet mich Zeit. Also überlege ich mir, okay, wie oft in der Woche gehe ich in die Bibliothek, weil es gibt ja noch andere Attribute, wie zum Beispiel Charme. Um meinen Charme zu steigern, muss ich in die Sauna gehen und mich pflegen. Also gehe ich in die Sauna und pflege meinen Charme, um dann halt bei einem anderen Charakter irgendwie besser anzukommen. Und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen für Leute, die mit Persona 5 gar nicht können oder es noch gar nicht kennen, was dieses Prinzip angeht, ist es schon ein bisschen Skyrim. Also die Attribute, die du haben möchtest, musst du halt trainieren. Und das kostet dich Zeit, also musst du dir überlegen, in diesen Tagen, die du hast, neben Schule, wie gestaltest du deine Freizeit, um in den verschiedenen Attributen besser zu werden. Und parallel dazu gibt es dann noch den Rollenspielanteil, wo es um Action und Kämpfe geht. Aber wie passt das zusammen? Ein Teenager, der in die Schule geht, um sich rehabilitieren zu lassen. Wie kommt es dann zu Kämpfen mit Monstern? Wir wissen alle nicht, wie das sein kann. Nun, als er ankommt in der neuen Stadt und in dieser neuen Schule, stellt er fest, dass er eine neue Handy-App hat. Und wenn er diese Handy-App benutzt, kommt er in eine Paralleldimension, wo alles irgendwie ein bisschen anders scheint. Praktisch eine Dämonenwelt, die so aussieht wie die echte Welt mit ein paar Abstrichen. Und er stellt fest, dass da irgendwie was nicht stimmt. Und als er in der Schule ankommt, stellt er fest, dass der Sportlehrer irgendwie ein schmieriger Lappen ist. Irgendwas ist mit dem Sportlehrer, er weiß aber nicht so genau, was es mit dem Sportlehrer auf sich hat. Und in der Parallelwelt stellte sich heraus, dass der Sportlehrer praktisch in der Paralleldimension der König der Schule ist. Der König der Schule, der alle unterjocht und der alle tyrannisiert. Und dann stellt man Stück für Stück fest, ich hoffe, ich kriege die Story jetzt gut erklärt, dass die Parallelwelt praktisch das zeigt, die bösen, dunklen Seiten von Menschen aus der richtigen Welt. Also wenn man zum Beispiel die Schule hat und man hat den Lehrer und der Lehrer hat halt eine finstere, dunkle Seite, dann zeigt sich diese finstere, dunkle Seite, die manifestiert sich als Dämon in der Parallelwelt. Und wenn man in der Parallelwelt praktisch diesen finsteren Dämon besiegt, dann ändert das auch den Charakter des Menschen in der realen Welt. Und darum geht es so ein bisschen. Und das ist auch der Einstieg in das Spiel, dass der Lehrer, der Sportlehrer ist halt ein Schwein, der die Frauen oder die Mädchen sexuell belästigt und die Männer und Jungs in der Schule, im Sportclub oder halt im Sportunterricht misshandelt. Also die mit Schlägen und auch tyrannisiert und halt runterputzt. Und er ist halt alles in allem ein ganz großes Schwein. Und um ihn praktisch zu besiegen, reist der Protagonist mit seinem neuen Kumpel in die Parallelwelt, um praktisch den Dämon zu besiegen, damit der Lehrer in der echten Welt ein Change of Heart, heißt es im Spiel, also eine Veränderung des Herzens, eine Veränderung zum Positiven hat. Und da begibt man sich dann in die Parallelwelt, in das erste Dungeon. Und das ist es praktisch. Die Parallelwelten sind immer Dungeons, die man durchläuft. In dem Fall ist es halt die Schule. Nur die Schule ist dann halt nicht die Schule, sondern ein riesiges Schloss mit verschiedenen Gängen und mit verschiedenen Türen und Geheimnissen, die man erforschen kann. Und man kann in diesem Dungeon ganz viel erleben und entdecken. Und dann kämpft man rundenbasierend gegen die Dämonen in dem Schloss, bis man halt zum Endgegner kommt. Des Dungeons, der Dungeon-Boss ist dann praktisch der Dämon, die Manifestation des bösen Sportlehrers, den man besiegen muss, damit der halt nicht mehr die Mädels misshandelt, also die Jungs und Mädels misshandelt und sexuell belästigt. Und das ist dann das Spiel. Es ist rundenbasierend. Jeder Charakter hat eine Nahkampfwaffe, er hat eine Fernkampfwaffe und er hat eine Persona. Deswegen heißt das Spiel so Persona. Die Personas sind wie Pokémon und Digimon, sag mal so, wie es ist. Also bei Digimon hat man einen Begleiter, das Digimon, das sich irgendwie weiterentwickelt, mit dem man kämpft. Bei Persona hat man eine Persona. Und bei Pokémon fängt man Pokémon. Aber am Ende sind es alles Monster, die von einem Menschen kontrolliert werden und dann halt in den Kampf mit einschreiten. Und jeder hat eine Persona und man kann halt auch in den Kämpfen dann halt die Gegner schwächen, die Gegner fangen, wie bei einem Pokémon, und sich neue Personas erschließen. Und jede Persona hat dann verschiedene Fähigkeiten, also entweder Eisattacken oder Blitzattacken oder Psi-Attacken oder Atomattacken, also atomare Attacken, also es gibt so verschiedene Elemente. Und genauso wie bei einem Pokémon gibt es das Prinzip von Schere, Stein, Papier. Also das eine Element ist besser gegen den einen Gegnertyp und es gibt eine Effektivität gegenüber des anderen. Und es gibt aber auch Elemente, die dann Monster, die immun gegen ein Element sind und so gestaltet sich das ganz genau wie ein Pokémon. Und die Kämpfe sind rundenbasierend wie bei einem Pokémon und die Monster sind aber wesentlich erwachsene charakterisiert. Also die Monster sind entweder Ritter, irgendwelche dämonischen Ritter oder irgendwelche Succubusse, also Frauen mit Flügeln und Tierbeinen, aber irgendwie knapp bekleidet und großen Brüsten. Also man hat da alles Mögliche. Gerade wenn man so das Schloss betritt, merkt man dann halt auch, dass das so sehr pervertiert ist von dem düsteren Dämon des Sportlehrers. Also man hat dann halt ganz viele Andeutungen von Hintern und ganz viele Andeutungen von Penissen. Man kämpft auch gegen einen Penisdämon und sagt mir jetzt nicht, dass es kein Penisdämon ist. Es war ein Penisdämon, den ich da besiegt habe als Vorendboss. Die halt immer so ein bisschen den Hint geben auf die düstere Seite des Dungeon-Besitzers, des Dungeon-Bosses. Und dann besiegt man halt den Dungeon-Boss und dann switcht man wieder rüber in die Realität. Und in der Realität geht's dann mit der Story weiter und man hat dann den Sportlehrer praktisch geheilt. Er sieht seine Fehler ein, er stellt sich der Polizei und beichtet, was er denn alles Übles getan hat. Also das ist so ein bisschen die Story und dann lernt man neue Leute kennen und man gründet halt so einen Club und dieser Club heißt halt The Phantom Thieves, also das ganze Spiel ist auf Englisch, deswegen benutze ich auch englische Wörter, also die Phantomdiebe, weil sie halt praktisch die Herzen klauen in der Dämonenwelt und damit die Veränderung der Menschen in der echten Welt verursachen. Das finde ich super fett. Dieser Gedanke ist super nice und ich finde auch Persona 5 macht das auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise, dass sie ernste Themen besprechen und dann hat man halt dieses Prinzip, dieses, ja, ich würde schon fast sagen, dieses Hogwarts-Prinzip. Du hast den normalen Unterricht, aber du hast halt auch die krassen Abenteuer. Also man sitzt im Unterricht und dann schreibt man sich eine SMS irgendwie mit einer Kollegin, die halt auch zu den Phantom Thieves, zu den Phantomdieben gehört und die sagt dann so, ey, nach der Schule müssen wir uns auch unbedingt treffen, weil wir müssen ja in dieses Dungeon zurück und wir müssen ja noch Person XY besiegen, damit diese Person XY dann halt ein besserer Mensch wird. Und das finde ich sehr, sehr stark, weil es werden sehr krasse Themen behandelt. Zum Beispiel der Sportlehrer, der die Schüler missbraucht. Es werden Themen besprochen wie Gier, ein gieriger Typ, aber auch so Themen wie ein Künstler, der seine Schüler ausnutzt, weil er selber nicht so viel drauf hat und praktisch das Talent seiner Schüler ausnutzt und die Kunst, die er dadurch gewinnt, als seine eigene ausgibt. Den muss man dann auch besiegen, damit er halt seine Schandtaten zugibt, weil er halt sehr, sehr weit geht und auch bis zur unterlassenen Hilfeleistung geht, um irgendwann seine Kunstwerke oder die Kunstwerke seiner Schüler als seine eigenen auszugeben. Und so gibt es halt ganz viele Charaktere, die halt ein dunkles Geheimnis haben, was man lüften muss und dann in dem Dungeon dafür sorgen, dass diese Charaktere wieder gut werden. Und die Themen, die besprochen werden, finde ich sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr gut. Und wie sie auch besprochen werden, finde ich auch an und für sich sehr, sehr geschmackvoll. Also da gab es auch keinen Moment, wo ich mir dachte, so, naja, okay, das ist jetzt doof. Und ich muss auch sagen, also es gab einen Ausfall, da geht es halt um Selbstmord. Da fand ich das Thema Selbstmord sehr, sehr krass. Besonders, weil die zurückgebliebene Person, die halt damit leben muss, dass halt ihre Mutter sich selbst umgebracht hat, dass diese Person damit halt irgendwie umgehen muss und sich zurückgezogen hat aus ihrem sozialen Leben. Und man muss sie halt dann irgendwie wieder zurückholen in das soziale Leben. Da muss ich sagen, das Thema fand ich sehr, sehr interessant, aber das Thema fand ich nicht cool genug oder nicht konsequent genug ausgereizt. Und ich finde, das wird auch dann, diese Ernsthaftigkeit wird an vielen Stellen dann durch dieses japanisch Übertrete dann auch wieder kaputt gemacht. Also da gibt es so ein paar Momente, wo das Spiel ein bisschen verliert, obwohl es halt eigentlich an dem Thema gerade dran ist, wo es sehr, sehr stark dazu gewinnt. Also das ist so ein bisschen so dieser schmale Grat, wo ich dann sage, okay, die Story ist fett, die Themen sind fett, aber hier und da ist es mir dann doch zu japanisch und zu inkonsequent durchgezogen, dass es mir dann doch sauer aufgestoßen ist. Und dann habe ich das Spiel mit diesem ganzen Wechsel zwischen dem sozialen Leben pflegen und den Dungeons besuchen und den rundenbasierenden Kämpfen, habe ich dann tatsächlich 88 Stunden durchgespielt. Es gab einen ganz, ganz bösen Ausfall, wo ich gesagt habe, okay, ich breche hier ab, da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr. Das war das vorletzte Dungeon oder das vorvorletzte Dungeon oder vorletzte Dungeon. Das ist die absolute Hölle. Das ist von der Gegnerpositionierung, vom Gegner-Spawning, von allem einfach, von den Rätseln, die dort stattfinden. Das ist so Pain in the Ass, dieses Dungeon. Und das ist so Try and Error, weil es halt einfach spielmechanische Schwächen hat. Und das hat dann einfach nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht man spielt, sondern es ist halt einfach ein Pain in the Ass, egal wie man es macht. Und man kann auch sich die Persona 5 Community angucken. Die regen sich alle über dieses eine Dungeon auf. Das ist ein Dungeon, wo man einfach durch muss und das einfach scheiße ist. Da gibt's halt, das ist halt spielmechanisch komplett verkackt, was Gegner-Spawning angeht, was die Rätsel angeht, was alles angeht. Das ist einfach nur ganz, 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 ganz heftige Scheiße. Und das war wirklich durchquälen, wirklich Stunden Dungeon für Dungeon sich da durchquälen. Und da war ich wirklich oft an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, das ist für mich Gamebreaking, das Spiel wird wieder deinstalliert. Aber dann dachte ich mir, nee, Final Fantasy VII schon nicht durchgespielt, das spielst du jetzt durch. Du willst nicht, ich mag das nicht, Spiele immer so abzubrechen. Ich will das dann am Ende durchziehen. Aber Persona 5 hat mich halt echt an den Punkt gebracht, wo ich mir dachte, nee, das, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich habe den Dungeon dann beendet, wurde dann auch belohnt im finalen Dungeon mit einem krassen Plot-Twist und da hat die Story nochmal richtig angezogen, wo ich mir dachte, nice, geil, das ist so ein bisschen Death Note-Niveau von verschwurbelt und von Plot-Twist her. Das fand ich richtig, richtig nice, das hat mir mega gut gefallen. Und dann fand dieses Spiel kein Ende. Es fand einfach kein Ende. 88 Stunden gespielt. Ich habe einen Boss gelegt. Dann kam der nächste Endboss. Aber der Endboss hatte noch einen Endboss. Und der Endboss hatte noch einen Endboss. Und der Endboss hatte dann aber noch einen Endendboss, bis du zum Endendboss gekommen bist. Und jeder Bosskampf hat 3 Stunden gedauert. Und ich übertreibe nicht. Ich lüge nicht. Es ist halt wirklich so, bei diesen Japano-Spielen, die denken, solange die Health-Leiste möglichst dick ist, ist es ein krasser, epischer Kampf. Aber am Ende machst du nichts anderes, außer 20 Minuten die ganze Zeit dieselbe Attacke spammen, bis der Typ mal umfällt. Und immer wieder drauf. Und dann machst du wirklich 5 Schaden und der Typ hat 20.000 Lebenspunkte. Und du machst immer 5 Schaden, 5 Schaden, 5 Schaden. Und die Kämpfe ziehen sich so endlos hin. Und dann hat der Boss vom Boss vom Boss, der hat dann noch 5000 Phasen. Und immer wenn du denkst, jetzt hast du ihn, da zerreißt er nochmal sein Hemd. Und dann wird er nochmal aufgepumpt und muskulös. Und dann haut er dir nochmal aufs Maul. Und du musst weiterkämpfen und weiterkämpfen und weiterkämpfen. Und das ist halt einfach so, ey, das war einfach viel zu heftig. Also irgendwann habe ich nur noch eine Taste gedrückt und nebenbei an meinem Handy gespielt, weil ich mir dachte, Leute, der Typ ist in der 5. Phase, ich kämpfe seit einer halben Stunde gegen den, der ist immer noch nicht tot. Was soll das? Und dann dachte ich mir, okay, jetzt hast du das Spiel endlich durchgespielt, jetzt kommt der Abspann, jetzt hast du es endlich geschafft, du hast den allerletzten Boss, den allerletzten Dungeon, hast du geschafft. Du bist durch mit der ganzen Geschichte. Du bist fertig, du hast Persona durchgespielt. Pustekuchen. Der letzte Boss, der letzte Dungeon, ist gar nicht der letzte Boss und der letzte Dungeon, weil es gibt da noch den allerletzten Boss mit dem allerletzten Dungeon. Und dann bin ich durch diesen allerletzten Dungeon durch und dann sagt der Boss so, ey, ich bin unbesiegbar, du musst jetzt nochmal durch den anderen Dungeon durch. Und dann bin ich durch den anderen Dungeon durch und dann gab's so einen Gegner, der sich immer wieder regeneriert. Immer wieder generiert. Das ist so ein Archangel, weiß ich nicht, hast du nie gesehen, du kannst ihn nicht besiegen, außer du machst genau die Kombo, die es im Internet, wie es im Internet steht. Also im Internet ist eine Anleitung, wie du den platt machst. Und ich guck dorthin und denk mir so, ja, und wie soll ich diese Attacken lernen und aufpowern? Yo, du musst jetzt noch 10 Level irgendwo in irgendeinem Dungeon 10 Level trainieren. Und dann war ich, nee, es tut mir leid, nach dem Boss vom Boss vom Boss vom Boss vom Boss und nach dem Dungeon des Dungeon Dungeons, da bin ich raus. Da gehe ich nicht noch 10 Stunden irgendwo farmen. Da will ich das Spiel einfach nur noch durchspielen. Und wenn dieser Archangel der Meinung ist, sich die ganze Zeit zu regenerieren und nur besiegbar ist auf Level 75 mit den 3 Attacken, die man in den Reihenfolgen spammen muss, ja, dann tut's mir leid, Persona 5. Dann hast du verschissen. Also, da habe ich überhaupt gar keinen Bock. Also war das zweite Spiel, was ich beiseite gelegt habe und nicht durchgespielt habe. Ich habe Persona 5 bis heute nicht durchgespielt. Ich habe im Internet geguckt und es gibt wohl verschiedene Enden und ich hätte wohl ein Ende haben können vor dem allerletzten Dungeon, wo ich aufgegeben habe. Da hätte wohl das Spiel zu Ende sein können, aber ich bin praktisch die Extrameile gegangen, um das richtige, in Anführungsstrichen, richtige Ende zu bekommen. Und bei dieser Extrameile hat das Spiel mir einen Gegner vorgesetzt, wo ich mir dachte, ach komm, fuck you. Also wirklich, so geil finde ich es halt dann auch nicht. Und wo wir gerade mal beim Abhaten von Persona 5 sind, also, ja, dieser Tagesablauf, cool, aber dieser Tagesablauf auch sehr repetitiv, dieser Tagesablauf halt auch ein bisschen eingeschränkt, also so die ganz große Freiheit, wie man es zum Beispiel bei einem Open-World-Spiel hat von Rockstar oder so, die hat man da nicht, also man muss dann schon irgendwie eingeschränkt damit leben bei Persona 5. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, es ist sehr komplex, aber am Ende ist es dann doch jetzt nicht die ganz große Freiheit und die ganz große Open World und die ganz große ich mach was ich will, sondern man muss halt schon sehr in einem Korsett durch den Tag gehen und die persönlichen Beziehungen, die man in dem Social Simulator eingeht, das ist auch ganz cool, also man trifft sich mit Leuten und umso besser man mit denen socialt, umso besser kämpfen die dann halt in dem Paralleluniversum, umso mehr Boni hat man in dem Paralleluniversum und man kann auch Liebesbeziehungen und Romanzen eingehen. Und da muss ich sagen, haltet mich für weird, aber ich spiele gerade Mass Effect. Und bei Mass Effect ist es so, wenn ich eine Romanze eingehe, dann wird die durchgezogen und dann hat die irgendwie einen Effekt und es wird Bezug darauf genommen. Ja, also wenn ich eine Romanze eingehe, ja, da wird geknutscht und dann gibt es intergalaktischen Space-Sex auf meiner Normandy Love Train. So spiele ich das nämlich. Also mein Captain Shepard, mein Commander Shepard, der ist halt einfach ein Tunichtgut, ein Schwerenöter. So spiele ich ihn. Und da ist es einfach, die Romanze ist halt irgendwie zu Ende erzählt und man kann verschiedene Romanzen haben und andere Charaktere gehen halt darauf ein und sagen so, oh, du hast was mit der? Ich bin so, na klar, hab ich was mit der. So, oder ey, ich hätte gern, dass du was mit mir hast, schieß doch bitte die andere ab. Also diese Romanzen sind halt sehr stark in die Story mit eingepflegt und man hat halt die ganze Zeit, man kriegt halt die ganze Zeit Feedback und man bekommt halt ständig vorgesetzt, was diese Romanzen bewirken. Bei Persona 5 ist es nicht zu Ende gedacht. Man muss um diese Person werben, man kann Geschenke für die Person kaufen, die man umwerben möchte, mit der man eine Romanze eingehen möchte. Und man muss halt sehr, sehr lange darauf hinarbeiten, dass diese Person eine Beziehung mit einem eingehen möchte. Aber es gibt keinen Payoff. Nicht so wirklich. Also ja, man bekommt dann irgendwie in der Parallelwelt einen Kampfboni. Oder die Persona der Person, die man irgendwie datet, entwickelt sich. Ja, es gibt irgendwie einen spielerischen Aspekt, der das berücksichtigt, dass man sehr viel Zeit aufgewandt hat, um eine Beziehung einzugehen. Aber im Social-mäßigen ist es scheißegal. Kein Mensch, kein Schwanz, mit dem man zu tun hat, geht darauf ein, dass man mit Person XY eine Beziehung hat. Man geht eine Beziehung ein mit seiner Lehrerin, verrucht, aber der beste Kumpel, der macht da keinen Spruch. Der kommt da nicht und sagt, Alter, bangst du die Lehrerin? Und man kann dann irgendwie auswählen, so, aber so richtig, das ist alles nicht drin. Es ist scheißegal, mit wem man, also social-mäßig gesehen, was die Charaktere angeht, die Charaktere gehen untereinander nicht darauf ein, welche Beziehungen man eingeht. Und das finde ich schon sehr, sehr schwach. Und wenn ich 20 Stunden lang Geschenke aussuche und auf Dates gehe und dann bleibt es bei einem Kuss und ein bisschen Händchen halten auf der Bank, muss ich sagen, Leute, ich will was für meine 20 Stunden, will ich was sehen. Intergalaktischen Space Sex oder ein bisschen fummeln oder sowas. Aber dass da niemand sich dafür interessiert, mit wem ich eine Beziehung eingehe und am Ende wird in einer Cutscene irgendwie mal ganz kurz geknutscht oder Händchen gehalten, naja, wofür den ganzen Schiss? Dann kann ich es ja auch bleiben lassen. Es tut mir leid. Dann muss ich zum Mass Effect drüber gehen, zum westlichen Rollenspiel, ja, wo der Love Train mal so richtig flitzen geht. Ja? Intergalaktischer Space Sex. Das ist meine Meinung zu Persona 5. War okay. War okay, bis es nicht mehr okay war. Und dann habe ich es deinstalliert. Es tut mir leid. Es ist das zweite Spiel auf meinem Pile of Shame. Vielleicht. Nee, ich werde es nicht tun. Ich wollte gerade sagen, vielleicht spiele ich die letzten 12 Stunden irgendwann, aber ich werde es nicht tun. Ich werde mich nicht hinsetzen und grinden, um diesen scheiß Archangel in den Arsch zu treten. Obwohl, wenn ich jetzt darüber rede, ist mein Ehrgeiz geweckt, mein Demon's Souls Ehrgeiz, wo ich mir denke, ist doch gelacht, wenn es an dem einen Gegner scheitert. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, es ist durch, das Thema ist durch. Ich kann es nicht, es tut mir leid. Und kommen wir zum letzten Spiel in dieser Folge um Monster Hunter Rise. Das Spiel, das ich tatsächlich durchgespielt habe. Wenn man das so sagen kann, kann man in Monster Hunter durchspielen. Ich habe auf jeden Fall alle Monster gelegt und habe auch den Abspann gesehen und bin da auch so durchgeflitzt und bin freudig erregt bei dem Gedanken an neue Monster und neue Inhalte, die ja das Spiel jetzt irgendwie bekommen soll im Laufe der Monate. Und ich muss sagen, Monster Hunter Rise war für mich einer der Spiele bis jetzt in diesem Jahr. Monster Hunter Rise war die Erfüllung meiner Träume. Aber da müssen wir zurückspringen. Ich habe in meinem Monster Hunter Generations Podcast vor 2 Jahren habe ich darüber geredet, wie ich zu Monster Hunter gekommen bin. Ich habe mir ja Monster Hunter für den 3DS geholt, Monster Hunter 3 und 4 und habe irgendwie keinen Zugang gefunden, fand das irgendwie scheiße. Es war mir zu langsam, es war mir irgendwie zu behäbig, es war mir irgendwie so, diese Sachen wie, ich muss für jedes Kraut, was ich aufheben möchte, muss ich stehen bleiben und das zupfen und dann muss ich irgendwie die Spitzhacke auspacken, um weitere Ressourcen zu farmen, irgendwelche Erze zu graben. Und das hat immer so lange gedauert und die Kämpfe waren so behäbig. Und wenn ich irgendwie Schaden genommen habe und einen Trank trinken wollte, dann blieb der erstmal stehen und dann hat er erstmal seine Serviette ausgepackt und dann hat er sich erstmal hingesetzt und geschneuzt und dann hat er seinen Trink getrunken, während das Monster mir 5-mal aufs Maul gehauen hat. Und es war mir alles so ein bisschen. Ja, der Jäger hat sich angefühlt, als würde man den Panzer steuern. Es war alles so langsam und dann waren die Gebiete auch in Sektoren unterteilt und wenn man irgendwie das Monster gejagt hat von Sektor A zu Sektor B, dann hatte man ständig Ladebildschirme. Immer wurde das geladen und bei einem 3DS, das sah nicht nur nicht so wirklich gut aus, das Spiel, sondern die Ladezeiten waren auch dementsprechend ständig, man hatte die ganze Zeit Ladebildschirme vor der Nase. Immer wieder Ladebildschirme, Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Und deswegen habe ich die Spiele auch wieder verkauft und dann auch nicht mehr gespielt auf meinem DS. Außerdem hatte der 3DS hatte halt keinen Kamerastick, wo man die Kamera hat einstellen können. Das kam dann irgendwie mit dem Super 3DS oder was das da war. Der hatte einen Kamerastick, aber selbst da habe ich es ausprobiert und fand es halt einfach sehr, sehr ungeil. Also es war rundum nicht mein Spiel. Ich habe dann aber mich dann nochmal an Monster Hunter getraut über Monster Hunter World. Auf einer neuen Plattform, auf der PlayStation 4, habe ich es dann angefangen nochmal zu spielen, weil es super fett aussah, die Grafik war fett. Die Gebiete waren nicht mehr in die Sektoren unterteilt oder die Sektoren gab es zwar schon noch zur Orientierung, aber die Maps waren frei begehbar. Der Dschungel, wo man das Monster jagt, oder die Felslandschaft, die waren frei begehbar. Es gab keine Ladezeiten mehr bei der Jagd und das war sehr, sehr angenehm und es gab so viele Besserungen und Neuerungen. Tränke wurden beim Laufen getrunken und es wurde nicht mehr angehalten. Man brauchte keine Spitzhacke mehr, sondern man hatte eine Spitzhacke die ganze Zeit dabei und die war auch unkaputtbar und man konnte die Erze einfach nebenbei farmen, man konnte Kräuter nebenbei pflücken, man ist schneller vorangegangen und es war für mich ein viel, viel leichterer Einstieg und mit Monster Hunter World hat sich auch diese Spirale gezogen, für die Monster Hunter einfach bekannt ist und die auch mich sofort gekickt hat. Ich bin ja ein Riesenfan und das sage ich immer wieder, wenn man als kleiner Bub anfängt, der nichts anhat, außer irgendwie seinen Lendenschurz und irgendwann mal ist man der fette Krieger mit der fettesten Rüstung. Das sind Spiele, die ich liebe. Das spiele ich, also wirklich, ob das irgendwelche Rollenspiele sind, die wie ein Skyrim oder ein Fallout oder wie ich nie hast du die gesehen, du beginnst klein und du wirst immer stärker und du wirst immer krasser und Monster Hunter World bedient das ja, diese Suchtspirale wie kein anderes Spiel und da habe ich dann Zugang gefunden. Mit Monster Hunter World kam ich ganz schnell in diese Suchtspirale und habe dann wirklich etliche Stunden, weiß ich nicht, 160 Stunden in World reingepumpt, wo ich dann losgezogen bin, wo ich dann Monster gelegt habe und aus diesen Monstern, wenn man die besiegt hat, gewinnt man Rohstoffe und aus den Rohstoffen macht man sich dann eine neue Waffe, eine neue Rüstung und wird irgendwie immer krasser und immer besser und immer besser und man legt dann diese Monster nicht einmal oder zweimal, sondern man jagt diese Monster immer und immer wieder, bis man das Rüstungsset hat, was man haben möchte, bis man die Waffen hat, die man haben möchte, geht dann zum nächsten Monster, macht das Blatt, es werden neue Rüstungen freigeschaltet, neue Waffen werden freigeschaltet, es gibt verschiedene Elementwaffen, es gibt Feuerwaffen, es gibt Giftwaffen, es gibt Eiswaffen, es gibt große Waffen, kleine Waffen, blöde Kinder, gescheite Kinder, also gibt so eine krasse Vielfalt und Monster Hunter World war einfach eine richtige Offenbarung. Dann habe ich mir für die Switch Monster Hunter Generation Ultimate geholt, was ja die 3DS-Teile nochmal neu aufgelegt oder der 3DS-Teil nochmal neu aufgelegt war, mit einer leicht besseren Grafik, aber halt auch wieder Ladezeiten zwischen den einzelnen Segmenten der Map, was aber bei der Switch nicht so krass ins Gewicht ging, weil die Ladezeiten recht kurz waren, aber trotzdem war es störend. Das habe ich auch viel gespielt, aber auch nicht durchgespielt, weil ich dann doch gemerkt habe, so diese ganzen Neuerungen, diese ganzen Sachen bei dem Generations, was ich einfach bei Monster Hunter World so geil fand, die fehlen da. Ich komme da zwar besser mit zurecht und ich kann damit besser umgehen als bei den 3DS-Zeiten, aber trotzdem merkt man halt einfach, Monster Hunter World hat alles besser gemacht. Das muss man ganz einfach sagen. Also man hört immer wieder, wie alteingesessene Monster Hunter Leute sagen, das ist nicht mehr mein Monster Hunter und das ist ja viel zu einfach geworden. Aber ich denke mir dann immer so, Freunde, fandet ihr es wirklich geil, wie der letzte Kühlschrank dort dem Monster hinterher zu rennen oder irgendwie fürs Getränke trinken irgendwie 3 Stunden stehen zu bleiben? Fandet ihr das wirklich geil? Ist das Monster Hunter wirklich leichter oder nur zugänglicher geworden? Also weil die Leute dann immer sagen so, ja, das ist viel zu leicht und viel, ja, aber liegt Schwernis darin, dass ein Spiel nicht ausgereift ist? So, ja, ein Spiel kann schwer sein, aber gut durchdacht wie ein Dark Souls. Da ist alles bis zuletzt durchdacht und das ist halt einfach nur schwer, weil es schwer ist. Aber es gibt halt auch Spiele, die sind schwer, weil sie spielmechanisch einem dem Spieler einfach Steine in den Weg legen. Ja, also ein Persona 5, der vorletzte Dungeon, das ist kein schwerer Dungeon. Das ist nur spielmechanisch einfach Pain in the Ass und deswegen ist er schwer. Deswegen verreckt man die ganze Zeit daran, weil es halt einfach nicht gut ist. Und bei Monster Hunter Generations oder alles, was vor World passiert, ist es halt so, ist Monster Hunter mit World wirklich leichter geworden und casual oder einfach nur besser? Weil die alten Monster Hunter-Teile einfach schwer zugänglich waren, träge waren ohne Ende und einfach an vielen Ecken und Kanten einfach auch spielmechanisch nicht gut waren. Der Charakter hat sich nicht gut gesteuert. Die Kämpfe waren zu so. Also, ja, dann spiel bitte deinen mega langsamen Tank, wenn du das genießt, aber ich fand, das Flottere hat im Spiel oder der ganzen Spielereihe einfach gut getan. Und Monster Hunter Rise kommt exklusiv auf die Switch und wird eventuell auch bald für einen PC zu haben sein, aber aktuell gibt es nur das Spiel für die Switch. Und mein Gedanke nach World war, ich hätte so gerne einen Monster Hunter für unterwegs. Das würde ich mir so wünschen. Monster Hunter für einen Zug auf dem Weg nach Hause, wenn ich mal wieder nach Dresden fahre. Oder ein Monster Hunter, wo ich mich ins Bett lege und einfach im Bett eine Stunde vorm Schlafengehen noch ein Monster jage. Das da habe ich mir gewünscht. Deswegen habe ich mir Generations gekauft und habe mit Generations Ultimate einfach eine gute Zeit gehabt und habe gemerkt, so ja, das ist fast genau das, was ich mir gewünscht habe. Monster Hunter für die Hand, für unterwegs. Monster Hunter, was flexibel spielbar ist auf dem Fernseher oder halt auch im Bett. Das ist schon fast, was ich mir wünsche, aber ich hätte mir mehr World gewünscht. Ich hätte mir ein Generations gewünscht, was die Vorteile hat von einem World. Und da kommt Rise ins Spiel. Und Rise bringt all das, was ich mir gewünscht habe und lässt all meine Wünsche wahr werden, weil es einfach Monster Hunter ist für die Switch, Monster Hunter für unterwegs und Monster Hunter mit allen Vorteilen von World und noch mehr Besserungen. Das heißt, Monster Hunter Rise ist noch schneller geworden. Das Prinzip ist immer noch das gleiche für Leute, die Monster Hunter nicht kennen. Du jagst Monster, besiegst die Monster, machst dir aus den Rohstoffen, die die Monster abwerfen, aus dem Loot, was du aus den Monstern kriegst, schmiedest du dir dann bessere Waffen, bessere Rüstung, wirst dadurch stärker, wirst dadurch krasser. Und Rise macht genau diese Formel perfekt, par excellence. Schnetzelst du dich durch die Monster, durch verschiedene Monster. Es gibt natürlich längst nicht so die Monstervielfalt bei World, aber World hat ja mittlerweile auch eine Erweiterung bekommen. Es gibt nicht so viele Gebiete wie bei World, aber auch da muss man sagen, World hat eine Erweiterung bekommen. Rise soll auch eine Erweiterung bekommen, also da bin ich guter Dinge, dass der Umfang da nochmal aufgestockt wird, weil vom Umfang her ist es nicht ganz World, das neue Rise. Aber man kann trotzdem seine über 100 Stunden reinstecken, so wie ich das gemacht habe, der über 100 Stunden in dieses Spiel reingesteckt hat. Der zu jeder Stunde Spaß hatte, das, was einfach mega gebockt hat und wo ich sagen muss, du hast bei Rise alle Vorteile von World. Du hast eine begehbare Welt, du hast eine schöne Welt. Natürlich sieht das grafisch nicht so gut aus wie auf der PS4. Es ist grafisch, ist es kein World, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als Generation Ultimate. Also Rise ist grafisch nochmal einen Schritt nach vorne, ohne die Leistung von der Switch zu sprengen. Also man hat auch eine gute Framerate. Man hat ein gutes Spielerlebnis, das Spielerlebnis hat man im Handheld-Modus, das Spielerlebnis hat man aber auch auf dem großen Fernseher, das nimmt sich da nicht viel und es ist einfach ganz, ganz großes Kino, ganz große Unterhaltung und man hat einfach eine Menge Spaß. Es gibt einen Multiplayer, der leicht zugänglich ist, noch leichter zugänglich als World, also ich habe das bei World gemerkt, ich wollte meinen Bruder an Monster Hunter ranführen, es hat nicht funktioniert und bei World war das halt ein super Geschiss, da irgendwie zusammenzufinden als Team und es war immer so, bist du jetzt in meiner Party? Nee, bist du nicht. Ah, scheiße, ich muss nochmal raus, ich muss nochmal hier, ich muss nochmal da. Bei Monster Hunter Rise ist es halt wirklich Click and Play. Du klickst drauf, gehst los und kannst mit Leuten spielen und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Natürlich brauchst du da deinen Nintendo Plus oder Nintendo Vision, hast du nicht gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle heißen. Aber du brauchst halt deine Monatsmitgliedschaft und dann geht das los und es macht halt einfach es macht alles richtig und es macht so viel besser. Du nimmst die Kräuter unterwegs auf. Du hast jetzt zusätzlich noch so Seilfliegen. Also du hast so Glühwürmchen und kannst dann halt so Seile spannen und werfen. Das heißt, Monster Hunter Rise geht im Vergleich zu World oder allen anderen Monsterteilen sehr in die Horizontale, in die Vertikale, wollte ich sagen. Also es geht vertikal, horizontal in alle Himmelsrichtungen, dadurch, dass man halt dieses Seil spannen kann. Das heißt, du wirfst halt deine Fliege oder dein Leuchtkrümel wirfst du halt durch die Gegend und kannst dich dann halt drauf katapultieren. Du kannst dich auf Felsen katapultieren, du kannst große Luftsprünge machen, du kannst lange in der Luft gleiten. Dadurch kannst du auch ganz oft Monster halt einfach von oben attackieren. Du tust dir praktisch den Luftraum noch zu einem gewissen Maß holen. Es gibt die Möglichkeit, Monster mittlerweile zu reiten. Das heißt, mit diesen Seilen, die du benutzt, um dich halt in die Luft zu katapultieren, kannst du halt auch Monster einfangen, auf diese Monster springen und mit diesen Monstern kämpfen. Das heißt, auf dem Rücken des Monsters kämpfst du dann gegen andere Monster. Was da muss ich aber sagen, das macht das Spiel wirklich leichter. Also gerade wenn du im Low-Ranked bist, aber auch später im High-Ranked, also das sind so die Schwierigkeitsmodi, ist es einfach krass, wenn du auf ein dickes, fettes Monster hüpfst und ein anderes dickes, fettes Monster einfach platt machst, weil du halt diese Seile benutzt. Also Reiten, es ist jetzt nicht overpowered, du kannst es auch nicht die ganze Zeit machen, aber wenn du die Möglichkeit hast, dann kriegt halt das Gegnermonster ganz schön auf den Sack. Also wenn du da die Möglichkeit hast, das Ding zu reiten und du reitest los, dann machst du sehr, sehr viel Damage. Da weiß ich nicht, wie gut durchdacht das ist. Das macht es vielleicht dann doch ein bisschen einfacher als bei anderen Monstern spielen. Aber ansonsten gibt es halt super viele coole Neuerungen, kleinere Neuerungen, größere Neuerungen. Man hat halt diesen Palico, das ist so ein Wolf, auf dem man reiten kann. Das heißt, man ist noch schneller unterwegs. Man kann auf dem Wolf seine Waffe schmieden. Und während man die Waffe schmiedet, reitet man praktisch dem Monster hinterher, was gerade auf der Flucht ist. Das heißt, man ist so viel mobiler, man ist so viel schneller. Die Kämpfe sind schneller und mobiler. Die Kämpfe sind krasser. Man ist agiler durch die Seile. Man kann neue Moves machen. Das Spiel ist nochmal um 10-20% schneller und besser als World. Und das für unterwegs. Und das fand ich einfach heftig. Also Monster Hunter Rise ist vielleicht gerade das beste Monster Hunter, was es gibt. Und dann auch noch für unterwegs. Und das ist halt einfach absolute Kaufpflicht für alle Monster Hunter Fans, auch sich eine Switch zu kaufen. Das muss man einfach mitnehmen. Und wer eine Switch hat und sich mit Monster Hunter bisher noch nicht sicher war, der kann mit Rise einsteigen. Es gab noch nie einen besseren, einen günstigeren Einstieg in Rise. Natürlich ist es immer noch so, dass man sich viel im Internet zusammenlesen muss, was so Waffen angeht, was so Waffenkombis angeht, wie gehe ich mit meiner Waffe um. Das ist immer noch nicht freundlich genug. Es gibt noch immer kein ordentliches Tutorial, was dich an die ganzen Waffentypen ranbringt. Das heißt, du musst immer noch YouTube gucken, wo dir irgendwelche Pro-Spieler erklären, wie man eine Waffe zu handeln hat. Also da geht das, die Einsteigerfreundlichkeit geht an dem Punkt nicht weit genug, muss ich sagen. Also es ist immer noch so, dass man sich viel selber lesen und selber informieren muss um das Spiel drumherum. Aber dennoch ist der Einstieg noch nie so leicht gewesen. Was natürlich bei Rise auch so das neue Spielprinzip oder der neue Spielmodus, das ist halt so ein Tower Defense gegen verschiedene Monster. Das sind halt neue Missionen, die dazukommen. Das ist halt so diese Randale, um die dreht sich halt die Story, die scheißegal ist, dass man halt verschiedene Monster dann abwehren muss. Das kann man mit anderen Menschen, also das kann man im Multiplayer zusammen machen oder halt alleine. Man hat dann so Tower-Defense-mäßig, kann man verschiedene Tower aufstellen, die dann automatisch auf die Gegner schießen. Man kann aber auch die Kontrolle über so einen Tower übernehmen und dann auf die Monster schießen. Und man muss dann halt Wellen an Monstern zurückwerfen in einem Tower-Defense-Modus. Fand ich okay. Man muss es machen, um mit der Story durchzukommen. Also es gibt dann halt story-relevante Missionen, die muss man halt einfach spielen. Aber es ist jetzt nichts im Late-Game, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie ein Spielmodus, wo ich unbedingt ran muss, um mir verschiedene Monster, also verschiedene Materialien zu holen. Manche Sachen muss man machen. Manchmal muss man es auch machen, um Materialien zu sammeln, um seine Waffen zu verstärken. Aber es ist längst nicht mein favorisierter Spielemodus. Ich bin dann doch eher der klassische Monster Hunter, der das klassisch spielen möchte. Der Tower Defense Modus ist eine nette Idee, mal einen frischen Wind reinzubringen in die Serie, aber mehr halt auch nicht. Also es wird nicht das neue große Ding, glaube ich. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt so fest etabliert wird. Also ich fand's nicht geil. Vielleicht wird es fest etabliert, vielleicht gibt es das Monster Hunter dann auch wieder mit dem Tower-Defense-Modus, vielleicht haben sie es hier auch einfach nur mal ausprobieren wollen. Für mich funktioniert es nicht so 100%, ich fand es nicht so geil. Ich glaube, wenn du mit Leuten zusammenspielst und dich dann absprechen kannst, gibt es bestimmt nochmal so einen Kick, so, wo man dann gemeinsam die Festung verteidigt. Aber so fand ich es nicht so geil. Aber, wie gesagt, bestes Monster Hunter bis jetzt, auch nochmal besser als World. Wenn ich zurück zu World gehe, dann wird mir ein paar Sachen werde ich vermissen. Zum Beispiel die Seile, die neuen Kampftechniken, mein Palico, auf dem ich reiten kann. Das sind so Punkte, wo ich sage, da macht Rise wieder einen sehr, sehr guten Schritt nach vorne. Und wenn sie auf diesem Tempo Dinge verändern, ohne sich komplett zu verändern, weil im Kern ist es ja immer noch Monster Hunter und im Kern macht es halt die ganze Zeit diese Suchtspirale genau top richtig. Also da gibt es keinen. Da tun sie keine Sachen, keine Abstriche machen. Wenn sie sich weiter so entwickeln, dann haben wir eine rosige Zukunft bei der Monster Hunter-Serie. Wenn sie weiter schaffen, das Spiel zugänglicher zu machen und im Late-Game hart genug zu machen, Damit halt auch die alteingesessenen Jäger nicht abspringen, dann EBIA. Also nach World war ein übelster Bringer, hat viele Leute zu Monster Hunter geholt und ich glaube, Rise hat dieselbe Macht, viele Leute für dieses Spiel, für diese Spielereihe zu begeistern. Also wenn eine Switch hat, absolute Kaufempfehlung. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne auf Instagram unter shawarmautspiele oder salimspodcast@gmail.com oder ihr lasst mir eine Rezension auf iTunes da. Vielen Dank und ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, wunderschönen Mittag, wunderschönen Abend und tschüssikowski. Tschaußen! Shawarma und Spiele.